ARD. NDRMV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden. Mit Annette Ewen.
Ich sag's ganz ehrlich, als ich unser heutiges Thema zum ersten Mal gehört habe, dachte ich, aber das gibt's doch bei uns gar nicht. Ich muss dazu sagen, ich wohne eher im ländlichen Raum. Und ich habe dann auch relativ schnell gemerkt, für viele Menschen in Mecklenburg-Vorpommern ist es sehr wohl ein Thema. Sie sind vielleicht nicht selbst betroffen, aber sehen sie und werden oft damit konfrontiert. Ich spreche über Obdachlosigkeit, etwas, das eben eher in den Städten als auf den Dörfern zu finden ist. Menschen, die sich notdürftig zudecken, auf dem kalten Boden schlafen, deren Hab und Gut in eine Plastiktüte passt, die in Mülleimer nach Pfandflaschen suchen. Jeder von diesen Menschen hat schon mal anders gelebt und oft schauen wir, die abends in ein warmes Zuhause zu einer warmen Mahlzeit zurückgehen, über sie hinweg und sogar durch sie durch. Und einer meiner Kollegen aus dem Ostseestudio in Rostock, der hat das gerade nicht gemacht. Er hat einen Beitrag für NDR1 Radio MV zum Thema Obdachlosigkeit gemacht und ihn hat das Thema nicht mehr losgelassen. Und weil er nicht ansatzweise alles, was es dazu zu sagen gibt, in einen Radiobeitrag packen konnte, reden wir jetzt ausführlich darüber. Hier ist Dorf, Stadt, Kreis, starke Geschichten aus dem Norden. Wir sprechen kompakt, informativ und unterhaltsam über Themen, die direkt vor unserer Haustür spielen. Zu hören auch in der App der ARD Audiothek. So, und ich spreche heute mit Dennis Mollenhauer. Hallo Dennis.
Schönen guten Tag.
Freue mich sehr. Dennis, bevor wir loslegen, habe ich noch ein, zwei Zahlen, damit wir das ein bisschen einsortieren können. Mhm. Seit einiger Zeit erhebt das Statistische Bundesamt nämlich Zahlen zum Thema Obdachlosigkeit. Im Januar 2023, das war die aktuellste Zahl, die ich gefunden habe, waren etwa 1200 Menschen in unserem Land wohnungslos. Das heißt, sie leben dann zum Beispiel in Notunterkünften. Und dann gibt es noch die Obdachlosen. Das sind Menschen, die auf der Straße leben, also auch nicht in Notunterkünften leben. Und von denen, wenn wir das jetzt mal auf Rostock runterbrechen, gibt es in der Stadt schätzungsweise 230. Meine persönliche Vermutung ist ja, die Dunkelziffer, die wird ja auch noch höher sein. Dennis, ich habe es schon mal angedeutet in meiner Anmoderation, aber erzähl noch mal bitte, wie bist du zu diesem Thema Obdachlosigkeit gekommen und dazu dich wirklich intensiv damit auseinanderzusetzen?
Ja, also ich war für den NDR bei einer Veranstaltung zum Thema Housing First. Was das genau ist, das kann ich später nochmal erklären. Aber so viel schon mal vorab. Das ist ein Angebot, das sich eben an obdachlose Menschen richtet. Und bei dieser Veranstaltung, da war auch die Familie Krüger zu Gast. Familie Krüger, das sind Vater, Mutter, Tochter. Die Tochter ist in den 30ern, damit man das Alter von allen so ein bisschen einschätzen kann. Mhm. Den Namen haben wir jetzt auch geändert. Aber das Wichtigste, Familie Krüger, die ist eben selbst in die Obdachlosigkeit gerutscht und hat bei dieser Veranstaltung dann von ihren Erfahrungen, von dem Leben auf der Straße erzählt. Und ja, das hat sich bei mir irgendwie, das hat sich so richtig eingebrannt, das hat mich nachhaltig beschäftigt und dann habe ich gedacht, das wäre doch auch mal ein Thema für einen Podcast, weil das eben auch Einblicke sind, die man so ja doch eher selten hat.
Ja, richtig. Ja, total. Ne? Man guckt, wie gesagt, immer eher über die Leute drüber, als sich wirklich mit ihnen auseinanderzusetzen. Wie bist du denn da vorgegangen? Also ich kann mir vorstellen, die meisten Menschen, ich nehme mich da auch gar nicht aus, hätten wahrscheinlich Berührungsängste. Du aber nicht?
Nee, also Familie Krüger war bei dem Termin schon super, super lieb und es hat ja währenddessen bei mir schon Klick gemacht. Da bin ich auf sie zugegangen und habe dann mal gefragt, ob man sich vielleicht nochmal irgendwie treffen könnte. Da haben sie auch sofort gesagt, das wäre kein Problem. Außerdem habe ich für den Podcast jetzt auch noch mit Jan gesprochen. Jan ist, also er nennt sich selbst Jan der Bettler und er hat sich bewusst für ein Leben auf der Straße entschieden. Und der war auch total offen. Also der, mit dem habe ich erstmal per SMS geschrieben und da hat er mich sofort eingeladen und hat mich dann bei sich auf einen Kaffee eingeladen, um über sein Leben zu reden.
Er hat dich auf den Kaffee, also er, der Obdachlose, hat dich, den Berufstätigen, auf den Kaffee eingeladen.
Ja, ich hatte mir vorher auch überlegt, ob ich ihn vielleicht einlade oder sowas. Nee, aber das kam dann von ihm aus. Er meinte, ja, ich kann dir mal meinen Schlafplatz zeigen und da hat er dann halt so Instant-Kaffee mit dem Wasserkocher, mit dem Wasser auf dem Gaskocher so rum heiß gemacht und hat er mich auf den Kaffee eingeladen. Das fand ich total lieb. Und eben weil er so offen war, hatte ich da wirklich gar keine Berührungsängste. Das war sehr, sehr angenehm. Mhm. Und darüber hinaus habe ich dann auch nochmal geguckt, okay, was für Angebote gibt es eigentlich, die sich jetzt an Obdachlose oder auch Wohnungslose richten hier in Rostock, sowohl kurzfristig, aber auch, ja, die längerfristig helfen können.
Okay, dann lass uns mal ganz von vorne anfangen. Etwas, was für viele wahrscheinlich komplett absurd ist, dass es jemandem jemals passiert. Wie kommt ein Mensch überhaupt in diese Situation? Ich kann mir vorstellen, das geht oder kann schneller gehen und unerwarteter passieren, als man wahrscheinlich glaubt.
Ja, also bei Familie Krüger, da war es zum Beispiel so, dass die aus der Wohnung geschmissen wurden, weil der Eigenbedarf angemeldet wurde. Und für die Familie kam das extrem überraschend. Das ist alles ein bisschen undurchsichtig, also da ist ein Brief nicht rechtzeitig angekommen. Mhm. Dann gab es da noch weitere Probleme mit dem Vermieter. Das Konto wurde nachher gesperrt. Dann wurde auch noch der Personalausweis am Bahnhof geklaut, dass man wirklich nichts mehr hatte. Und die Familie, die hat sich dann einfach dazu entschieden, okay, wir kämpfen uns jetzt zusammen irgendwie auf der Straße durch. Und bei Jan, da war es so, dass seine Freundin ihn damals aus der Wohnung geschmissen hat. Sie wollte heiraten und Kinder und Jan hatte damals keine Arbeit und hat auch nicht gesehen, ja, wie sie sich das leisten können. Da gab es dann also Differenzen, dann wurde er rausgeschmissen und ja, hat sich dann dafür entschieden, dass er einfach auf der Straße bleibt. Und mittlerweile lebt er jetzt schon seit 10 Jahren auf der Straße.
Lass uns nochmal bei Familie Krüger bleiben. Wenn ich es richtig im Kopf habe, die waren ja, also haben sie natürlich nicht bewusst entschieden, ne? Sie haben zwar gesagt, wir kämpfen uns durch, aber Das Ziel war da wieder rauszukommen, ne? Aus dieser Obdachlosigkeit. Jetzt waren die auf der Straße und dann?
Ja, also sie haben erstmal keine direkte Hilfe bekommen, die sie irgendwie weitergebracht hat und deswegen haben sie dann gesagt, okay, zusammen schaffen wir das irgendwie.
Also wir haben es als Familie durchgehalten. Also ich sage persönlich, wären wir jetzt auseinandergegangen, jeder seinen eigenen Weg, wäre ich nicht mehr da. Nicht, weil ich mich selbst irgendwie, also ich hätte es nicht geschafft, nicht alleine.
Nee, hätte ich auch nicht zugelassen.
Jeder hat seine eigenen Stärken und jeder hat seine eigenen Schwächen. Meine Mutter hat ein operiertes Knie, das heißt mit anderen Worten, sie kann nicht viel laufen. Und dann sind wir losgegangen, Papa und ich, wenn Mama Schmerzen hat, ne, haben Flaschen gesammelt.
Ich hatte das Glück gehabt, durch Flaschensammeln einen älteren Herrn kennenzulernen. Der habe ich gefragt wegen der Flasche und er sagt, ich habe hier noch ein paar, kann ich es austrinken? Ja, dann bin ich ein Stück gegangen, wollte zu meinem Mann. Und dann tippte er mich auf die Schulter und sagt, das kann ich mir ansehen. Und dann hat er 50 Euro geholt von seiner Postbank.
Also manche Menschen haben ihm dann auch wirklich geholfen, aber während des Gesprächs habe ich halt auch gemerkt, dass die das noch wirklich belastet. Also der Vater hatte dann zwischendurch auch irgendwie Tränen in den Augen, als es darum ging, dass die Mutter zwischenzeitlich irgendwie nur 46 Kilo gewogen hat, dann teilweise auch deswegen zusammengebrochen ist und so. Ja. Also ich musste da auch wirklich oft schlucken bei dem Ganzen und die haben dann ja Pfand gesammelt und sich dafür dann irgendwie ja jeden Tag Toast mit Butter geholt. Mhm. Dann vielleicht irgendwie nochmal einen Kaffee, wenn jemand ihnen Geld gegeben hat. Die haben auf den Bänken im Stadthafen geschlafen und sind dann irgendwann auf den Bahnsteig 1, das ist von der Volkssolidarität eine Begegnungsstätte, da sind sie aufmerksam drauf geworden und da konnten sie dann wenigstens ja für relativ wenig Geld essen und sich waschen. Und auch andere Leute haben denen auch geholfen. Also sie haben da Geschichten erzählt, das war als, ich glaube, Hansa gegen den HSV gespielt hat. Da haben dann Fußballfans sie gefragt, okay, mit welchem Zug müssen wir denn fahren? Da haben sie dann geholfen und als sie dann gesehen haben, dass sie da vor Ort schlafen, dann haben die Fußballfans denen auch nochmal irgendwie Geld zugesteckt. Und auch wirklich kleine Summen helfen dann, dass man ja sich einen warmen Kaffee holen kann, um irgendwie gerade im Winter dann warm durch die Zeit zu kommen oder sich ein bisschen aufzuwärmen. Sie haben sich dann extrem gefreut, dass sie irgendwie mal Decken gefunden haben in irgendwelchen Mülltonnen oder auch einen Koffer, um so ein bisschen Sachen zu transportieren. Das war für mich alles, ja, also es ist so schwierig nachzuvollziehen, wenn man selbst in dieser Situation war, über was für Dinge man sich wirklich freuen kann und welche Dinge dann wirklich essentiell sind. Und parallel haben sie dann halt irgendwie geguckt, wie sie da wieder rauskommen, aber ja, mit den Ämtern lief das eher schleppend.
Also die wollten raus, die Familie Krüger, aus der Obdachlosigkeit. Bei Jan ist das ja nicht so, ne? Du hast gesagt, der ist rausgeflogen, hat sich dann aber irgendwie mit der Situation angefreundet.
Ja, also für den war das am Anfang natürlich auch nicht leicht und auch er hat gesagt, gerade so im Winter bei Minusgraden, so im zweistelligen Bereich, das ist schon wirklich hart und da hat er dann mit seinem Hund, damals war das ein Dackel, in der Kanalisation geschlafen. Er meinte auch, da unten ist es dann halt so, dass es zumindest irgendwie so knapp unter 0 Grad ist, also in Anführungsstrichen warm.
Echt wirklich in Anführungsstrichen.
Da hat er sich dann extra Plätze gesucht, wo eben dann das Abwasser von Duschen oder Waschmaschinen abläuft, damit das geruchsmäßig halt erträglich ist, sage ich mal. Und der meinte auch so ein Hund ist dann eine Lebensversicherung, weil der natürlich auch irgendwie eine Heizung, als Heizung irgendwie fungiert und natürlich auch irgendwie Gesellschaft ist. Ja, und seit vergangenem Jahr ist er jetzt in Rostock und hat sich da in Lüttenklein in so einer verlassenen kleinen Holzhütte niedergelassen.
Da, wo ich
zu Besuch war. Und da wohnt er jetzt zusammen mit seinen aktuellen Hunden, das sind Lolli und Tyson. Und die Hütte hat er sich soweit jetzt irgendwie zurechtgemacht. Also der hat da ganz viel mit Klebeband isoliert. Der hat sich da einen Stromgenerator zugelegt, den er dann mit Benzin betreiben kann. Gaskocher, Plumpsklo.
Ja, also der hat das schon richtig eingerichtet.
Er hat auch einen Kalender, den er da an der Wand hat, um alles zu organisieren. Und ja, so lebt er dann halt seinen Rhythmus.
Mein Alltag sieht jetzt so aus, etc. Ich war ja heute Morgen, wie es die Zeitung, ne, den Strohhalm, wie sie es an den Mann bringen. Also Montags, Dienstags, Donnerstags, Freitags und Samstags. Mittwochs bin ich dann immer, wie es bei der Netzwerkdiakonie eben. Einmal duschen etc. Einmal die Woche muss ja wenigstens sein. Ja, und natürlich wegen Post gucken und einmal vernünftig frühstücken. Ja, sonntags ist generell Hundetag, da ist nur für die Hunde. Nachmittags im Endeffekt ja Pfand wegbringen. Ja. Heute Nachmittag noch, wie ist es, Wäsche waschen beim Edeka-Center. Ja, so wie jeden Montag. Generell gucken, ob wie es sich hier an der Hütte noch was machen kann oder drumherum noch was machen kann.
Also hat sich das wirklich jetzt zur Aufgabe gemacht, sich das da so ein bisschen herzurichten.
Ich muss noch mal nachhaken. Was ist denn Hundetag? Also hat er Sonntag frei und verbringt die Zeit nur mit seinen Hunden?
Ja, genau. Da wird sich um die Hunde gekümmert und noch mehr spazieren gegangen. Ja.
Ach, schön. Er hat eine Zeitung erwähnt. Strohhalm, das ist eine Straßenzeitung wahrscheinlich.
Genau. Also der Strohhalm ist die Straßenzeitung vom Wohltat e.V. Den gibt es ja auch schon seit über 30 Jahren. Und der setzt sich eben unter anderem für obdachlose Menschen ein und auch allgemein für benachteiligte Menschen. Und mittlerweile ist ja der Strohhalm die letzte Straßenzeitung in MV und wird jetzt eben auch in Wismar und Schwerin verkauft. Und ein Exemplar kostet da dann 1,20 Euro und davon geht die Hälfte dann direkt an die Verkäuferin oder den Verkäufer. Und Babette Lim-Schelling vom Wohltat e.V., die hat mir auch erklärt, warum das so ein wirklich wichtiges Angebot ist.
Diese Straßenzeitung gibt vielen Menschen auch eine Struktur. Also sie müssen die Straßenzeitung zu keinem bestimmten Zeitpunkt verkaufen. Was sie sollten, ist, dass sie sich an ihre Standorte halten. Aber ansonsten ist das ein sehr niederschwelliges Arbeitsangebot. Auch für Leute, die sonst dem Arbeitsmarkt völlig fern sind und auch wenig Chancen haben, also nochmal wieder auf dem normalen Arbeitsmarkt einen Job zu finden.
Also für einige ist das halt wirklich die einzige Einnahmequelle, weil sie manchmal auch eben keine weitere Hilfe annehmen wollen.
Das ist dann ja aber auch also die Frage, warum, kann ich dir gar nicht stellen, ne? Weil das ist ja eine persönliche Entscheidung. Jeder wird dann da seine Gründe haben. Für diejenigen, die Hilfe annehmen wollen, was gibt's denn dann noch für Angebote in Rostock?
Also in Rostock gibt es auf jeden Fall, so heißen sie, aufsuchende Straßensozialarbeiter, also Sozialarbeiter, die wirklich draußen unterwegs sind.
Ja.
Und die dann halt gucken, wer hilfsbedürftig aussieht und dann aktiv auf die Leute zugehen und die dann halt auch über weitere Angebote irgendwie informieren. Ich glaube, was viele irgendwie kennen, ist der Kältebus. Also wenn man jetzt gerade im Winter irgendwie dann Leute sieht, die irgendwie durchgefroren aussehen oder so, dann kann man da anrufen, dann wird den Menschen auch geholfen. Und so die erste Anlaufstelle, wenn man jetzt nachts wirklich kein Dach über dem Kopf hat oder nicht weiß wohin, da gibt es in Rostock das Nachtasyl. Das hat abends dann geöffnet, morgens müssen alle Leute wieder raus, aber da hat man zumindest ein Dach über dem Kopf, man hat eine Küche und man hat Spins für seine Sachen. Es gilt allerdings kein Alkohol, das ist für manche dann auch ein Problem, muss man ehrlich sagen, aber da ist auf jeden Fall immer ein Platz frei. Und von der Stadtmission zum Beispiel, da gibt es dann eben zwei Anlaufstellen, einmal für Männer und für Frauen und von der Seite der Stadtmission heißt es auch, eigentlich findet da immer jemanden Platz. Und auch der Sozialsenator Steffen Bockern, der hat auch gesagt, es wird schon probiert, dass man den Leuten irgendwie etwas anbieten kann. Also egal, in welcher Situation sie sind, dass man die Leute irgendwie bei der Hand nehmen kann, wenn sie dann möchten. Und ein Ziel wäre es da zum Beispiel auch wieder von der Stadtmission, da gibt es den Havermannweg. Das ist ein sogenanntes integratives Betreuungszentrum. Und da wohnen die Leute dann in so Wohngruppen zusammen und haben auch Sozialarbeiter, mit denen sie dann eben zusammen gucken können, okay, was sind die nächsten Schritte, wie können wir dann vielleicht hier unsere Probleme lösen.
Also das, was bei mir jetzt, bevor ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, so im Kopf war, war immer, in Deutschland muss keiner obdachlos sein, also es gibt genug Hilfe. In Rostock stimmt das, höre ich jetzt da so raus, also theoretisch findet jeder Hilfe.
Ja, genau, theoretisch. Das ist da, glaube ich, ein sehr wichtiges Wort. Also es gibt eben extrem viele Angebote und es gibt auch genug Platz, zum Beispiel eben im Nachtasyl. Aber in der Praxis ist das eben nicht so ganz einfach. Also das auch an den Beispielen Familie Krüger zum Beispiel, haben sie auch gesagt, die haben das nur geschafft, weil sie als Familie wirklich zusammengehalten haben. Aber da das eben getrennte Nachtasyle sind, Männer und Frauen, wäre das für die schwierig gewesen. Also sie haben da...
Die haben das nicht in Anspruch genommen dann demnach?
Eine Nacht waren sie mal da, hatten Mutter und Tochter dann erzählt. Da war es dann aber auch so, dass du halt mit Fremden natürlich zusammen in einem Raum irgendwie schlafen musst. Dann wurde da doch irgendwie nachts heimlich getrunken. Dann hat da jemand die ganze Zeit rumgeschrien. Also das ist jetzt, ist jetzt kein Vier-Sterne-Hotel oder was auch immer. Das ist dann auch für viele nicht einfach. Und Jan zum Beispiel, der meinte auch, ich dürfte meine Hunde da nicht mit reinnehmen. Und bevor meine Hunde draußen erfrieren und ich hier warm im Bett liege, dann sind wir zu dritt draußen und stehen das irgendwie durch. Und auch der Sozialsenator Bockern hat gesagt, man muss da ehrlich sein, es gibt auch Menschen mit Angstzuständen zum Beispiel, die einfach diese Angst haben, dass sie ermordet werden oder ähnliches. Also da ist es ja auch irgendwie nachvollziehbar, dass diese Leute dann nicht mit wildfremden Menschen in einer fremden Umgebung irgendwie schlafen möchten. Deswegen sind diese anderen Angebote halt auch so wichtig, dass man wirklich groß, breit gefächertes Angebot hat, um diesen Leuten, die dann zum Beispiel für das Nachtasyl nichts ist, dass man denen dann trotzdem irgendwie Hilfe zukommen lassen kann.
Ja, du hast ihn gerade erwähnt, Jan geht da auch nicht hin wegen seiner Hunde. Nimmt der Hilfe an oder will der gar keine? Kommt der irgendwie so klar?
Also zumindest braucht er keine eigene Wohnung oder ähnliches. Er bezieht jetzt Sozialleistungen und nutzt auch ein paar Angebote, die ihm helfen, sein Leben irgendwie so zu führen, wie er möchte. Also dann vom DRK gibt es so einen Bus, wo man sich dann mal irgendwie neue Klamotten holen kann oder auch mal einen Kaffee kriegt. Das nutzt er natürlich auch. Den Strohhalm selbstverständlich und hat jetzt ein Handy mit Internet, sogar einen TikTok-Account.
Wahnsinn, wirklich? Den hab noch nicht mehr ich, wollte ich gerade sagen.
Ich auch nicht, aber das war auch so surreal, als er meinte, ja, hier TikTok, das hat er auch hinten auf seiner gelben Jacke irgendwie draufstehen.
Und da ist er dann Jan der Bettler, oder was?
Ja, genau, er heißt wirklich Jan der Bettler auf TikTok.
Witzig.
Und geht damit halt sehr, sehr offen um. Und ja. Er meinte, den Fernseher braucht er nicht und ihm fehlt es so eigentlich an nichts, hat er mir gesagt.
Er hat auch Familie, hast du erwähnt, ne? Welche Rolle spielt die denn in seinem Leben?
Ja, also Jan kommt ursprünglich aus Iserlohn in Nordrhein-Westfalen. Und in seiner Bleibe in Rostock, da hängen jetzt auch Familienfotos, aber mittlerweile sind halt viele Familienangehörige in Iserlohn schon verstorben. Mhm. Und bei anderen ist der Kontakt dann auch nicht so ausgeprägt und deswegen ist Jan dann jetzt nach Rostock gekommen, denn hier wohnen noch sein Bruder und sein Neffe. Und sein Bruder ist jetzt zwar ein Normali, wie Jan es nennt. Und da meinte Jan auch, man merkt manchmal, dass sein Bruder dann den Lebensstil von ihm vielleicht nicht ganz so gut findet, aber Jan meinte, er hat ihn trotzdem lieb. Und ja, sollte er wieder umziehen müssen, könnte er wohl auch vorübergehend bei seinem Bruder auf der Couch schlafen, aber er ist da relativ optimistisch, dass er auch schon wieder irgendwas Neues eben auf der Straße findet, wo er dann schlafen könnte.
Also ohne Jan zu kennen, nur von dem, was du erzählst, finde ich ihn total sympathisch.
Ja, fand ich auch. Deswegen, also die Gespräche mit ihm, das war sehr, sehr interessant und auch wirklich mal ein Einblick in eine andere Welt.
Total. Also er will keine Wohnung, er hat sich da eingerichtet, ne? Sein eigenes Zuhause geschaffen, anders aber also Familie Krüger. Was haben die denn gemacht oder was muss man machen, wenn man wieder eine Wohnung möchte?
Ja, also die hatten zuletzt dann im Bahnhof geschlafen, da hat sich dann das Wachpersonal noch so ein bisschen um sie gekümmert, hat dann das Frühstück mit denen geteilt und geguckt, dass sie halt im Winter nicht erfrieren. Mhm. Und die Polizei und auch die Security beim Bahnhof, die haben Familie Krüger dann die Adresse vom Havermannweg, von der Stadtmission gegeben. Also dieses betreute Wohn- oder dieses integrative Betreuungszentrum. Und ab da ging es bergauf, meinte Familie Krüger, denn da hatten sie dann zumindest erstmal ein Dach über dem Kopf.
Es hört sich blöd an, aber wir kamen rein. Wir waren fertig. Das Erste, was wir gemacht haben, gegessen, gewaschen und dann haben wir uns hingelegt. Wir haben den ganzen Tag durchgeschlafen. Dann sind wir nächsten Tag aufgewacht, so nach dem Motto, ach, ist das schön.
Und die hatten uns ja auch in Ruhe gelassen, haben gesagt, kommt erst mal an, wenn irgendwas ist, wir sind da.
Dann, nachdem man dann wieder diese natürliche Struktur hat, die jeder Mensch hat, der eine Wohnung hat, zum Beispiel morgens aufstehen, frühstücken, fertig machen für den Tag oder so, und wir diese Sachen dann wieder drin hatten, da haben die dann angefangen, mit uns zu arbeiten. Hut ab vor diesen Leuten, die haben nicht mal die Nase gerümpft, weil wir haben, ich stand gegen Wind und ich habe gestunken.
Ja, und das ist dann natürlich, wenn man wieder ein Dach über dem Kopf hat und eben diese Routine, diese Sicherheit irgendwie, auch eine ganz andere Grundlage, auf der man sich dann eben auch um andere Sachen kümmern kann.
Damit sind wir jetzt wieder am Anfang bei einer Sache, die du da schon erwähnt hast. Das Projekt Housing First, praktisch der Schlüssel für diese ganze Geschichte. Erzähl mal, was steckt denn dahinter?
Ja, also wie wir jetzt schon gehört haben, es gibt einige Projekte in Rostock, aber die scheinen ja nicht für alle Menschen zu greifen. Sonst bräuchte man ja auch keine Nachtasyle. So hat es mir der Sozialsenator Steffen Bockhahn nochmal erzählt. Und bei Housing First, also Wohnraum zuerst, gibt es jetzt verschiedene Modelle, die sich aber von der bisherigen Herangehensweise im Umgang mit Obdachlosen sehr unterscheiden.
Das, was alle Housing First Projekte und Ansätze eint, ist die Grundannahme, dass man nicht zuerst versuchen muss, die Probleme des Menschen zu lösen, damit er eine Wohnung bekommt, sondern dass man sagt, der Mensch braucht zuerst eine Wohnung und dann können wir seine Probleme lösen. Man könnte sagen, das Pferd von hinten aufzäumen oder aber auch von der richtigen Seite. Weil tatsächlich wissen wir, dass viele Menschen, die also erhebliche Schwierigkeiten haben, vor allen Dingen auch deswegen aus ihren Schwierigkeiten nicht rauskommen, weil sie keinen Ort haben, um zur Ruhe zu kommen.
Also der Grundgedanke ist jetzt eine Wohnung, die an keine Bedingung irgendwie geknüpft ist. Und das soll dann eben eine Ergänzung zu den anderen Angeboten darstellen. Also und ich finde, bei Familie Krüger hat man auch ganz gut gehört, was das mit einem macht, wenn man erstmal irgendwie wieder so einen festen Wohnsitz oder irgendwie eine richtige Bleibe hat. Und beim Thema Housing First, wann wie wo, das steht alles erstmal noch in den Sternen. Rostock hofft auf eine Förderung durch den Europäischen Sozialfonds. Und wenn dann alles konkreter wird, dann will die Stadt auf jeden Fall mit den Wohnungsgenossenschaften zusammenarbeiten. Denn das ist so ein Problem in Rostock, der Wohnraum ist knapp. Da muss man dann zusammen nach einer Lösung suchen.
Also intuitiv hätte ich auch gesagt, klar, die Leute brauchen eine Wohnung, ne? Dann geht ja alles leicht, dann Job finden, Kontoeröffnung und so weiter, ne?
Aber das Sozialrecht sieht das in Deutschland halt genau andersrum vor, deswegen muss man jetzt halt schauen, wie sich das mit diesem Housing First irgendwie umsetzen lässt und ja, in der Hoffnung, dass man dann eben auch nochmal andere Menschen erreicht und die dann vielleicht aus der Obdachlosigkeit rauskriegt.
Ja, also es ist alles noch ein bisschen Zukunftsmusik, dieses Housing First. Wie hat Familie Krüger denn dann ihre Wohnung bekommen?
Ja, da muss man jetzt erstmal sagen, der Havermannweg, der ist für viele noch so ein rotes Tuch. Also zum Beispiel, wenn es um Arbeit, aber eben auch um Wohnungen geht, weil ja, da steht so ein Stempel drauf, da sind nur asozial oder was auch immer. Und das war für die Familie dann natürlich ziemlich hart, wenn sie das so gemerkt haben, dass man, ja, man möchte wirklich aktiv was ändern, man möchte was machen, aber ja, bei den Leuten gehen dann, also die ändern direkt ihr Verhalten, wenn sie diese Adresse irgendwie sehen. Aber Familie Krüger wurde halt auch im Havermannweg von Sozialarbeitern unterstützt, die ihn da irgendwie zur Seite gestanden haben und eben auch bei so Behördengängen und sowas dann ja nochmal ein bisschen ja, mitgeredet haben, unter die Arme gegriffen haben, dass das eben alles funktioniert. Die Familie war auch engagiert, das meinte auch Hartwig Vogt von der Stadtmission. Familie Krüger war da schon ja sehr motiviert, auch was zu ändern. Und jetzt haben sie eine Wohnung. Also es war ein langer Weg und aktuell schlafen sie auch noch auf aufblasbaren Matratzen. Die Gardinenstangen fallen andauernd ab, weil sie da die günstigsten jetzt genommen haben. Aber sie richten sich jetzt langsam ihre Wohnung wieder ein. Und was ich in dem Kontext aber noch sehr eindrücklich fand, wie sehr sich diese Zeit dann bei den Krügers irgendwie eingebrannt hat. Also die haben mir gesagt, dass sie immer noch aus Reflex eben in Mülleimer gucken und wenn sie eine Pfandflasche sehen, diesen Impuls haben, die da rauszunehmen. Und dann aber auch sofort denken, nein, nein, andere haben es nötiger. Also das hat sich wirklich, dieser Überlebensinstinkt hat sich so eingebrannt, dass sie auch jetzt noch trotz eigener Wohnung irgendwie, ja, das noch in Fleisch und Blut haben.
Ist drin.
Ja, kriegen sie... Erst, also langsam kriegen sie es vielleicht wieder raus. Sie können aber auch schon wieder Scherze über die Zeit machen und freuen sich jetzt einfach nur, dass sie wieder ihre eigenen vier Wände haben.
Nach deiner Recherche, Dennis, nachdem du dich ja jetzt wirklich intensiv nicht nur mit dem Thema Obdachlosigkeit, sondern auch wirklich mit Obdachlosen selbst auseinandergesetzt hast, wie sollte man denn am besten mit Leuten auf der Straße umgehen, wenn man sie sieht, wenn sie einen ansprechen?
Ja. Also wenn man jetzt vielleicht gerade einen Euro übrig hat, tut man den Menschen damit auf jeden Fall etwas Gutes. Ansonsten kann man die Menschen auch einfach fragen, ob sie jetzt irgendwas brauchen, einen Kaffee oder ja, man kann ja auch eine Ausgabe vom Strohhalm kaufen.
Ja.
Da macht man, denke ich, jetzt nichts falsch. Also auch einfach mal über den eigenen Schatten springen und vielleicht auch mal selbst auf die Leute irgendwie zugehen.
Aber wenn ich jetzt mal ein Klischee bedienen darf, der eine oder andere hat dann vielleicht auch Angst, dass der Euro dann direkt in die nächste Flasche Schnaps oder ins Bier geht und macht es dann deswegen nicht.
Ja, da muss man auch ehrlich sagen, das kann man auch nicht zu 100% jetzt irgendwie ausschließen.
Weiß man nicht.
Nee, genau. Aber man sollte das den Menschen, finde ich, auch nicht unterstellen. Also jetzt immer direkt davon auszugehen, finde ich da dann auch nicht richtig. Und letztendlich können die Menschen dann ja selbst frei entscheiden, was sie mit dem Geld machen. Und ich denke, dass ihnen das dann halt in jedem Fall hilft, ob es dann eben für Essen oder Trinken ist oder dann in irgendeiner Form zur Suchtbefriedigung.
Mhm. Gibt es für dich ein Fazit aus dieser ganzen Recherche? Also irgendwas, was du da gelernt hast, ist so doof, ne? Aber mitnimmst?
Ja, und das klingt jetzt auch sehr klischeehaft, aber hinter jedem Menschen steckt irgendwie eine Geschichte. Und für mich war das einfach so ein Anstoß, dass ich selbst weg von auch so Vorurteilen irgendwie kommen möchte. Es gibt halt nicht die Obdach- oder Wohnungslosigkeit und jeder Mensch braucht eine andere Art der Hilfe. Und es lässt sich halt nicht auf den ersten Blick sehen, was die Menschen alle durchlebt haben. Also deswegen fand ich das von Familie Krüger und auch von Jan halt so eindrücklich. Was ich aber auch gut finde, dass man in Rostock sieht, dass man soweit relativ gut aufgestellt ist.
Vielen Dank, Dennis Mollenhauer, für diese intensive und sehr, wie soll ich sagen, eindrückliche Recherche. Danke dir.
Gerne.
So, und wie das mit Housing First weitergeht, das wirst du für uns natürlich auch verfolgen. Für das Nordmagazin dann NDR1 Radio MV und auch für ndr.de/mv. Vielen Dank dafür. Die Redaktion für diese Folge hatte Melanie Jaster. Wenn Sie sich hier beteiligen möchten, dann können Sie das sehr gerne tun, indem Sie uns eine E-Mail schreiben. dorfstadtkreis@ndr.de, das ist unsere E-Mail-Adresse. Da können Sie uns zum einen Themen vorschlagen, aber auch kritiklos werden. Also alles, was Ihnen auf der Seele brennt. So, und zu guter Letzt habe ich wie immer einen Podcast-Tipp für Sie. Diesmal den Podcast vom DRK. Kreuz und quer heißt er. Der gibt in kurzen, knackigen Episoden Einblick in die Arbeit vom Deutschen Roten Kreuz hier bei uns in Mecklenburg-Vorpommern. Es geht um alle möglichen Themen. Ich habe mich da durchgeklickt in der aktuellen Folge um etwas, das ich persönlich noch nie vorher gehört habe, das aber total spannend ist. Es geht um Rettungsdrohnenstaffeln. Das sind also Piloten, die Drohnen fliegen und die unterstützen mit ihrer Technik, mit der Drohne, die Hundestaffeln bei der Suche nach vermissten Menschen. Sehr spannend, unbedingt hörenswert, der DRK-Podcast Kreuz und Quer. Den Link dazu, den stelle ich Ihnen nochmal in die Shownotes. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Annette Ewen.
NDR MV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. In der kostenlosen NDR MV App und in der ARD Audiothek.